PPR, Superflex, Tight End Premium, Calvin Ridley oder AJ Brown?
AJ Brown.
Servus und herzlich willkommen zur Bonusfolge. Julio Jones ist ein Titan. Wir machen einen Reaction-Podcast für euch. Kurzfristig rausgehauen. Hi Phil, wie geht's dir? Alles fit?
Ja, fit, was heißt fit? nach dem Julio-Trade, das war schon ein kleiner Niederschlag für meine ganzen Titan-Sleeper. Aber sonst, ja, auf jeden Fall mal ein bisschen Action. Das hat sich ja abgezeichnet, ne? Und ja, spannend auf jeden Fall.
Ich glaube, wir haben uns bis zuletzt einen anderen Landing-Spot ein bisschen erhofft. Jetzt ist es halt, wie es ist. Und wir können das Ganze ein bisschen auseinandernehmen. Ach ja, also Julio Jones ist ein Titan. Ist jetzt der zweite Outside-Wide-Receiver neben AJ Brown. Vielleicht kommen wir erstmal zu Julio selbst. Wir hatten letzte Woche noch gesagt, kein Problem, Julio ist ein Alpha-Wide-Receiver, der holt seinen Target-Share 25%, das können wir loggen. Ich meine, bei den Tennessee Titans gibt es relativ viel Opportunity, nicht zuletzt deswegen hast du ja immer wieder das Lied gesungen, Anthony Firkser soll man kaufen, ist der im Prinzip zweite Receiver, den sie da haben, ansonsten ist da nicht viel. Jetzt kommt Julio hin. Wir hatten eben auch vorher schon kurz gesprochen wegen den Pass-Attempts dort. Sag uns doch vielleicht mal, was denkst du jetzt über den Landing-Spot für Julio selbst? Auch wenn sein Target-Share weiterhin verlässlich passt. Was erwartest du denn von ihm selbst? Und ja, vielleicht was ist er jetzt wert? Jeder, der Julio hat, denke ich, sieht sich als Contender. Als Rebuilder wird man ihn jetzt kaum kaufen. Von dem her, was ist denn sein Outlook jetzt für 2021?
Ja, also sein Outlook, also ja, ganz richtig, wie du schon gesagt hast, ne, also ein anderer Landing-Spot wäre auf jeden Fall schöner gewesen, aber nichtsdestotrotz, also für sein Outlook jetzt fürs nächste Jahr wäre für mich ein leichtes Minus, das heißt also bei den Falcons hätte ich ihn durchaus, also für die nächste Saison schon noch als Wide Receiver 1 gesehen, ne, oder beziehungsweise auch mit dem Potenzial dafür. Ja. Aus meiner Sicht würde ich ihn jetzt für das nächste Jahr oder für die nächste Saison eher Wide Receiver 2 so in die Richtung abstufen. Wie siehst du es?
Ja, ich würde dir da im Prinzip zustimmen. Für mich war jetzt Kyle Pitts keine Bedrohung in Atlanta für Julios Targets oder Target Share. Ich denke, der war ziemlich eingeloggt. Der ist einfach so ein starker Receiver, da mache ich mir keine Sorgen. Jetzt kommt er zu den Titans, jetzt hat er irgendwie so eine Offense, die, ja, wir haben vorher gesprochen, es gibt zwar ein Game mehr, aber wenn man so die Pass-Attempts per Game, die letztes Jahr irgendwo so um die 30 rum waren, wie viele Pass-Attempts haben sie dieses Jahr dann pro Spiel und so kannst du dann über einen Target-Share ja eben einfach sehen, wie viele Targets erwartet man von dem Spieler. Und wir haben davor darüber gesprochen, weil du hattest ein bisschen einen ja, bolden Take, AJ Brown als Wide Receiver 1 overall in Redraft liegen wäre dein Tipp gewesen. Das war alles natürlich vor dem Julio-Deal. Und ich habe total verstanden, woher du kommst. Der ist ein ultra-effizienter Receiver, der komplett ohne Competition seine Targets bekommen kann. Aber jetzt sprechen wir über zwei überragende Receiver in einer Offense, die, ja, sagen wir 500, also in auf einem 16-Spiele-Sample irgendwie 550 Mal den Ball wirft und vielleicht jetzt dann in den 17 Spielen an die 580, 570, 560, wir wissen es nicht genau, wie es laufen wird, mal den Ball passt. Und wenn du da ein Viertel ein Target-Share bekommst, dann bist du nicht mal bei 150 Targets. Und das ist natürlich für Julio mit einer in 17 Spielen schon ziemlich wenig. Und daher muss man ihn schon ein bisschen downgraden. Ich denke, Wide Receiver 2, puh, ich weiß gar nicht. Also Julio Jones und AJ Brown, Wide Receiver 2. Oder dass einer ein Wide Receiver 1 ist und einer ein Wide Receiver 2. Ich tue mir da echt schwer damit. Das sehe ich irgendwie aktuell nicht. Dafür macht dann auch Henry zu viele Touchdowns. Tannehill läuft die Dinger noch rein. Ach, es ist echt messy und ich weiß gar nicht. Also Low-End Wide Receiver 2 bei Julio würde ich noch mitgehen. Oder die teilen sich das halt irgendwie auf. Wer da was macht von am Ende von den beiden, finde ich, ist im Moment kaum zu sagen. Oder tue ich mir echt schwer damit.
Ja, also ich glaube, dass, oder ich hoffe, dass die Titans einfach etwas mehr passen. Ne? Ich sag mal so 2-3 Pass-Attempts pro Spiel, mehr 4 vielleicht. Das wäre ja schon ein ganz ordentlicher Schritt in die richtige Richtung. Ich hoffe einfach, dass die außergewöhnliche Klasse der beiden Receiver sie dazu zwingt. Ne? Auch wenn wir wissen, Mike Rabel ist eher ein Coach der guten alten Schule. Das heißt Pound the Rock, ne? Also der will den Ball eigentlich immer laufen, wenn es geht. Das ist quasi Pete Carrolls unehelicher Sohn. Und genau, die beiden sind Brüder im Geiste. Ja, aber dementsprechend normalerweise, wenn du nicht vorhast, so einen Receiver auch ordentlich einzusetzen, dann holst du ihn in der Regel nicht. Ich lehne mich jetzt gerade aus dem Fenster, ne? Aber ja. Ich hoffe schon, dass die beide so in Richtung, oder zusammen so um die 250 bis 260 Tage sehen können. Ich weiß, das ist jetzt nicht der Burner, aber genau dann hochgerechnet und bei der Klasse der beiden, bei der Effizienz und auch bei der Tiefe der Targets, die in Tennessee da durchaus aus dem Play-Action-Game, was es da hageln kann, da kann er schon Spaß machen. Also, ja, nichtsdestotrotz, es limitiert einfach das Ceiling, aber wir haben es auch in anderen Run-Heavy-Offenses wie Minnesota, die letztes Jahr so knappe 2 Pass-Attempts pro Game hatten, gesehen. Die haben auch letztes Jahr 2 Low-End Wide Receiver 1 produziert. Also
sie hatten 2 Pass-Attempts pro Spiel mehr als die Titans.
Ja, richtig? genau. Also genau, Entschuldigung, wenn ich falsch rum rübergebracht
habe. Also 2 Pass-Attempts pro Game ist ein bisschen wenig. Deswegen, ich glaube, das hat, oder so kam das gerade bei mir an. Deswegen, also sie hatten 32, die Titans hatten 30.
Genau. Ja, genau. Also, richtig. Ja, das war jetzt die Differenz. So, und 2 Pass-Attempts pro Spiel sind jetzt nicht wirklich viel. Ne? Also, das ist durchaus zu erreichen. Dazu glaube ich auch, dass Tennessees Defense jetzt auch nicht wunderbar sein wird. Die ist nicht der Knüller. Genau. Und die hatten auch einige Abgänge dazu verzeichnen. Also, dementsprechend spricht das auch eher dafür, dass sie den Ball mehr passen sollten. Wie gesagt, hoffentlich.
Hoffentlich, ja. Wir haben Mike Rabel auch schon in den Playoffs gesehen, wie er den Ball in die Mauer gepoundet hat, einfach obwohl es nicht funktioniert. Und er hat es immer weiter getan, bis er halt dann zur Niederlage ist. Ein sehr sturer Bock in mancher Hinsicht, aber ja, es ist einfach so. Nur, wir haben jetzt halt schon die Pass-Attempts für die Titans und für die Vikings genannt. So, einfach nur zur Einordnung, Atlanta war halt bei 39, also 9 Pass-Attempts pro Spiel mehr. Wenn man das jetzt hochrechnet auf 160 Targets, kann jeder mal, auf 16 Spiele, sorry, da sind wir halt dann, ratzfatz bei einer ganzen Menge Targets, die weniger sind, 145 circa, die einfach Pass-Attempts weniger da sind. Und klar, du Julio, wenn einfach sein Target-Share beibehält, dann kann sich jeder überlegen, wie viel weniger das ist. Und dafür kann es ein bisschen effizienter werden, keine Frage. Aber ja, so sieht es halt jetzt im Moment einfach aus. Letztes Jahr ist bei den Titans zu AJ Brown und Corey Davis gereicht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie deren Points per Game Ranks letztes Jahr waren. Aber ja, es sind halt keine Wide Receiver 1 gewesen jeweils.
Nee, aber also Corey Davis hatte allerdings auch 92 Targets in 14 Spielen. Ne? Also tatsächlich gar nicht mal so verkehrt. Muss man ja anmerken. Genau. Wobei AJ Brown natürlich.
Bei mir sind gerade ein bisschen Sirenen. Ich mache mal kurz das Fenster hier zu. Ne? Das ist, ich wohne hier im Problemviertel, ne? Dass das alle wissen, klar. Giesing 60, so läuft's. Nee, passt. Ja, also klar, das, was Corey Davis quasi hinterlässt, das steppt jetzt Julio einfach rein. Und Jonnu Smith ist ja auch nicht mehr da. Und wir haben zwar Anthony Firkser irgendwo empfohlen, aber klar, ist jetzt natürlich auch nicht das absolute Elite-Talent, würde ich sagen. Von dem her, es ist schon was da, aber zur Einordnung, es gibt halt ganz wenig Wide Receiver, nur 30% Target-Share und mehr schaffen. Es ist natürlich jetzt in so einer Offense, die sehr wenig Talent hat, außer diese beiden, eher möglich. Aber ich glaube, es ist vermessen zu erwarten, dass beide irgendwie 30% Target-Share bekommen. Das sehe ich einfach nicht.
Ja, genau. Also AJ Brown, für AJ Brown, für Dynasty heißt es jetzt aus meiner Sicht, gut, er war letztes Jahr mit 106 Targets trotzdem Wide Receiver 5 per Game. Also, ne, gut, also ja, das war in 14 Spielen dementsprechend. Also AJ Brown ist schon ein sau effizienter Receiver. Den würde ich jetzt leicht nach unten stufen durch diese Ankunft von Julio. Nichtsdestotrotz für Dynasty wäre das für mich immer noch ein Top 4 Receiver.
Ja, genau. Würde ich eigentlich genauso mitgehen. Ich mag ihn auch immer noch. Ich denke auch, wenn es jetzt nicht ganz katastrophal läuft, einer von beiden schafft es auch in dieses Wide Receiver 1. Also so ein Low-End-Wide Receiver 1 zu sein, bin ich relativ überzeugt davon. Die Frage ist halt, wer von beiden, das weiß man halt natürlich auch noch nicht so genau.
Ja, dazu ist es einfach so, Julio war nun auch die letzten Jahre nicht immer gesund. Ganz im Gegenteil, er war eigentlich immer verletzt. Er hat eigentlich vorletztem Jahr auch immer gespielt, trotzdem. Ja. Aber letztes Jahr war es eben, ja, gesundheitlich auch nicht gerade prickelnd, dementsprechend muss er auch erstmal wieder zeigen, dass er zur alter Stärke zurückfindet mit 32 Jahren. Also das ist auch nicht selbstverständlich. Also ich traue es ihm zwar zu, einem Athleten wie ihm, aber nichtsdestotrotz, das ist auch noch nicht sicher. Und dann ist das Upside von AJ Brown, wenn man ihn zu einem günstigeren Preis bekommt, sicherlich da.
Ja, würde ich komplett mitgehen. Dann einmal AJ Brown ist nach wie vor in deinen Top 4 bei den Wide Receivers im Dynasty Ranking. Wo hast du denn jetzt Julio so ungefähr? Vielleicht, wo hattest du ihn davor in Dynasty Rankings und was ist er denn jetzt deiner Meinung nach wert?
Ja, also es ist schwierig. Also ich hatte ihn davor Dynasty Rankings natürlich immer nur für einen Contender wirklich zu nennen. Ja, ich sag mal so grob in der Range Wide Receiver ja, 25 bis 30 so in etwa. Also
das ist eh schon ziemlich hoch, muss ich sagen.
Sowas in der Riege, wie gesagt, aber auch nur als Contender natürlich, ne, als also so, ich sag mal hinter so oder in der Range so vor DJ Chark, vor Adam Thielen zum Beispiel, vor Odell Beckham, genau, also vor solchen Spielern hatte ich ihn halt grob knapp hinter, ja, Robert Woods zum Beispiel oder so in einem Level mit Robert Woods, sowas in der Riege, eben etwas ältere Spieler mit, aber also Julio ist halt, hat er halt, wie gesagt, vorher noch Top 5 Upside fürs nächste Jahr.
Ja, ich habe ihn da eher einen Ticken tiefer, glaube ich, noch. Bei mir werden noch ein paar davor rutschen, wo ich halt sage, hier, ich sehe einfach das Upside, ich will da die Jugend bisschen haben, die Leute, die noch länger liefern. Aber ja, irgendwo glaube ich, er ist so ein Wide Receiver 3. Ich denke, da haben ihn ungefähr die meisten. Ich hätte ihn jetzt eher Ende Wide Receiver 3. Aber ja, was bezahlt man dann für einen Julio Jones? Ich hätte jetzt persönlich keinen First-Rounder mehr bezahlt, auch als Contender nicht. Und einen Second-Rounder gebe ich dann als Contender auf jeden Fall auf der anderen Seite her, weil dann gehe ich ja davon aus, das ist ein Late-Second. Wenn ich jetzt irgendeinen anderen noch habe, so einen Mid-Second-Rounder, würde ich als Contender oder hätte ich auch noch ausgegeben. Und im Prinzip, jetzt würde ich halt versuchen, den Preis noch ein bisschen zu drücken und wäre jetzt nicht so mega scharf auf Julio Jones, weil ich halt nicht abgesehen davon, dass natürlich sich auch AJ Brown verletzen kann mal für ein paar Spiele und Julio dann natürlich wieder massives Upside hat, aber ich würde ihn jetzt nicht mehr unbedingt eben einkaufen. Ich denke, da kannst du genauso. Ich sehe jetzt keinen großen Unterschied zwischen Adam Thielen und Julio Jones, muss ich sagen.
Boah, talent-wise sehe ich da schon noch einen Unterschied, ja, aber.
Keine Frage. Aber production-wise sage ich, für mich sind das beides. Ich erwarte von den beiden, dass sie so in der Wide Receiver 2 Range produzieren. Ich denke, die sind beide in Offenses, wo sie sehr, sehr junge, sehr, sehr gute Wide Receiver neben sich haben. Ansonsten ist da nix. Ich glaube, Minnesota passt im Zweifel vielleicht noch einen Tick mehr, aber jetzt auch nicht wahnsinnig. Also da will Mike Zimmer im Prinzip auch immer laufen. Kommt es darauf an, wie ob er die Defense jetzt gerichtet bekommt im nächsten Jahr. Aber im Prinzip sind sie nicht so weit auseinander. Und ich würde für beide fast Ähnliches bezahlen. Julio ist halt Julio und ist der Name halt noch einfach ein bisschen catchier, glaube ich.
Ja, also je nachdem, wie mein Team aussieht, würde ich nicht jetzt im Moment, aber kurz vor Saisonbeginn, wenn ich weiß, okay, er ist fit, sieht alles gut aus und alles läuft, dann würde ich schon gegebenenfalls drüber nachdenken, ein Late First auch noch zu bezahlen. Wirklich, wenn ich nochmal für 2 Jahre vielleicht diese Production bekomme. Aber ja, mittlerweile nach dem Trade fällt es mir auch schwer, ne? Also diesen First zu bezahlen. Also sollte man den jetzt im Moment angeboten bekommen, muss man ihn mitnehmen, den First-Round-Pick.
Ja, da also bei einem First-Rounder würde ich ihn, also wenn mir jemand einen First-Rounder bietet, glaube ich, verkaufe ich ihn sogar als Contender. Sag ich dir ganz ehrlich, weil was bringt mir am Ende, ich gehe davon aus, wie gesagt, ich gehe davon aus, dass er ein Wide Receiver 2 wird. Mittlerer Wide Receiver 2, nicht mal High-End, ja. Dann wirklich mittlerer Wide Receiver 2. Wie viele Punkte Vorsprung ist das gegenüber meinem nächsten Wide Receiver, den ich auf der Bank habe? Oder was bekomme ich dann für den First Rounder wieder eingekauft? Also da kriegst du ja schon, kann sich glaube ich schon in einem anderen Ding umsehen. Von dem her, das würde ich persönlich wirklich nicht mehr machen. Das sehe ich den Value bei ihm nicht mehr.
Ja, man bekommt dann für den First, wie du schon sagst, wahrscheinlich auch noch andere Spieler, die ihn vielleicht noch ein bisschen länger leben und eine ähnliche Produktion liefern. Das stimmt.
Aber lass uns mal weitergehen dann, gehen Tennessee mal durch. Ich meine, Anthony Firkser, ich habe es angesprochen, ich weiß nicht bei mir, ich habe jetzt für mich immer noch so, dass er ein Tight End 2, also was ist überhaupt ein Tight End 2, ne? Aber er schwimmt halt da so mit. Es sind zwei Alpha Wide Receiver da, die werden viel Target sehen, es ist ansonsten nicht mehr viel da, wird trotzdem aufs Feld kommen, das ist schon mal nicht schlecht, aber ja, würde ich jetzt persönlich nicht mehr aktiv einkaufen.
Nee, muss man mal gucken. Also, ich sag mal, ich traue ihm schon die Jonnu Smith-Rolle aus dem letzten Jahr zu, so in gewisser Art und Weise. Und das heißt dann für mich irgendwo in der Range Tight End 11 oder Tight End 10 bis 15, sowas. Das würde ich ihm schon zutrauen. Vorher hatte ich ihn eher in Richtung 7, 8. So, dementsprechend, also ich habe ihn da schon ganz Ende runtergestuft, wobei man natürlich auch sagen muss, in der Range sind die Titans auch alle nah beieinander und da machen schon so 10 Receptions und 4 Touchdowns oder sowas, machen schon einen erheblichen Unterschied.
Ja, definitiv. Er ist halt, okay, ich muss sagen, ich glaube, so hoch war ich bei ihm davor auch schon nicht. Ich glaube, dass er nicht das Megatalent ist einfach, dass er so viel Targets zu sich bringen kann, aber ja, ich habe ihn jetzt halt wirklich da irgendwo in der mit Titan 2 und da kommt es einfach, wenn solche Leute, die hole ich mir immer mal jetzt auch nach wie vor, kann man sich immer noch günstig holen, den stellst du halt auf und hoffst, dass er einen Touchdown macht, jede Woche, so, und macht er einen Touchdown, dann war es eine gute Woche, macht er keinen, war es halt eine Kackwoche, aber es glaube ich, es ist replaceable einfach.
Ja, ich sag mal so, so ein Spieler hat dir in der Regel auch vorher nichts gekostet.
Genau.
Also du hast wahrscheinlich ihn als Throw-in im Trade bekommen. Du hast vielleicht, wenn es ganz schlecht lief, hast du einen Late Third bezahlt. Aber mehr wurde für ihn ja auch eigentlich nicht bezahlt. Ne? Also dementsprechend, den kannst du jetzt weiter da sitzen lassen. Vielleicht hat er mal ein Spiel mit 2 Touchdowns. Dann kannst du ihn vielleicht noch verkaufen wieder für einen Third. Und alles ist gut. Oder tatsächlich einer der Wide Receiver verpasst eine Zeit. Dann hast du einen Tight End, den du aufstellen kannst.
Ja, ich habe heute erst eine Liste gesehen. Ich glaube, das waren so also die Top 12 Titans nach Points per Game vom letzten Jahr. Und wenn man sich die anschaut, dann sieht man halt, Titans sind immer dann gut. Das muss nicht mal unbedingt das Talent von denen sein, aber wenn es halt keinen zweiten richtigen Wide Receiver im Team gibt, dann produzieren die ganz solide. Das ist halt hier jetzt einfach nicht mehr der Fall. War vorher so, deswegen war ein schönes Buy-Target. Ist halt jetzt ein bisschen gestorben. Aber ja, AJ Brown und Julio sind beides nicht die absoluten, ja, die haben jetzt beide nicht die höchste Durability, Availability, würde ich sagen. Beide kann mal was passieren, sind dann halt auch physische Spieler. Kann man sich mal verletzen, von dem her, nach wie vor kann man sich dann einfach holen und ist jetzt schlecht, wenn du jetzt natürlich, wenn du jetzt Contender bist und das ist dein Titan 1, dann, ja, dann ist nicht gut. Aber als Backup-Titan nehme ich den nach wie vor all day long.
Ja.
Dann lassen Sie mal zu Derrick Henry rüberschiften. Siehst du bei ihm jetzt irgendeinen Unterschied im Vergleich zu vorher oder ist das für dich immer noch das Gleiche?
Also, je mehr ich drüber nachdenke, finde ich es eigentlich umso geiler für Derrick Henry. Also, das
Ja.
ist wirklich. Ich habe erst drüber nachgedacht, dachte, okay, ne? Und jetzt denke ich mittlerweile, dass man Henry vielleicht sogar ein Stück höher stufen kann. Einfach dadurch, die Titans werden schneller über den Platz laufen, werden öfter in Scoring Opportunities bekommen mit diesen beiden Wide Receivern und dementsprechend in der Red Zone kriegt halt Derrick Henry den Ball bei den Titans, ne? Oder genau, also sie werden halt mehr scoren. Dazu sollte er dann auch leichtere Boxes sehen. Das ist einfach eine Geschichte, was ihm dann hilft. Derrick Henry ist gegen leichtere Boxes auch effizient, noch effizienter. Gut, das ist wahrscheinlich jeder Running Back. Aber genau, dementsprechend, das sollte für Henry nochmal einen Push geben. Und vielleicht, wenn sie, das ist jetzt natürlich ein bisschen vage, wenn sie tatsächlich mehr werfen, hat er auch eine etwas geringere Usage, was für uns in Fantasy erstmal, wo wir erstmal denken, oh, ne, aber letztlich Henry, dann kriegt er halt oder muss er nicht so viel Carries tragen, ne?
Muss er nicht wieder an die 400, sondern
Genau.
vielleicht halt doch nur 320, 330.
Ja, ich meine, er hat jetzt nichts, keine Issues mit der Gesundheit oder sowas, aber naja, ich sag mal, man muss es ja auch nicht ausreizen.
Ja, wird auch nicht jünger, der gute alte Mann da, ne?
Genau,
27 zum
genau.
Start der Saison. Also, ja, muss man natürlich auch im Blick behalten. Ich denke, ja, also ich verstehe deinen Punkt natürlich und ich würde dabei einwerfen, dass sich dieses, ja, Scoring Opportunities, ich würde sagen, das ist besser für seine Projection, für seine Touchdown Projection für die nächste Saison. Er hatte jetzt 16 Touchdowns in 2019 und 17 in 2020, dass er da jetzt drüber, also ich würde ihn jetzt nicht da drüber projecten, weil Julio da ist. Ich denke, wenn er das bestätigen kann, dann ist schon stark. Aber dass ich jetzt 2021 von ihm erwarte, in einem mittleren Outcome, so weit würde ich dann persönlich nicht gehen. Ich glaube jetzt nicht, dass es schlechter ist für ihn. Ich habe ihn immer noch als, ja, irgendwo Top 3, Top 5 Running Back. Kommt natürlich ein bisschen auf Scoring an, jetzt einfach für die nächste Saison. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, ich erwarte, dass er der Running Back 1 ist. In Redraft für mich würde ich ihn nicht nehmen. Und von dem her ist es für mich einfach mehr oder weniger das gleiche wie vorher.
Ja, also Running Back 1 in PPR zum Beispiel ist für Derrick Henry eigentlich fast unmöglich. Da müssen schon so Leute wie Cook, McCaffrey, Aaron
Kamera.
Jones, Kamara schon sich alle verletzen oder Spiele
Ja.
verpassen, ne? Also das
Ja.
muss man hier einfach so sagen. Dafür sind Receptions einfach zu wichtig und ein zu guter Punktelieferant. Aber nichtsdestotrotz, mich würde es nicht wundern, wenn Derrick Henry die 20 Touchdowns knackt. Ne? Es ist gut, er hat auch ein Spiel mehr dazu. Er hat auch ein Spiel mehr dazu, muss man ja auch mal fairerweise immer sagen.
Völlig klar.
Aber also in dieser Offense, die eben viel scoren muss und wie gesagt, ich glaube auch den Ball sehr, sehr gut bewegen kann, wird es mich einfach nicht wundern, wenn die Titans extrem viel scoren und auch da viel über Henry machen.
Ja, Ja, es ist einfach, muss man schon sagen, es ist halt krass, dass Alvin Kamara, der hatte halt keine 1000 Yard Rushing. Derrick Henry hat über 2000 Yard Rushing. Alvin Kamara hat sogar noch einen Touchdown weniger als Henry im letzten Jahr. Und er hat einfach, okay, er hat ein Spiel weniger, von dem er, das muss man ihm jetzt noch fairerweise zugestehen, aber er hat 2,5 Points per Game mehr als Derrick Henry. Und also Henry ist so bei 20 und Kamara bei 22,5 in PPR. Und da siehst du halt einfach, dass das so, das ist sogar Half PPR hier, was ich habe. Also in PPR ist der Abstand nochmal größer. Es ist absurd, wie viel stärker, also wie viel höher das Ceiling für Running Backs ist, die viele Receptions haben. Und daher, ich stimme dir da hundertprozentig zu, Henry kann einfach, Henry hat halt den krassesten Floor irgendwie durch seine massiven Rush-Attempts, durch diese Goal-Line-Work, die er bekommt und durch die Offense, in der er spielt, aber er hat nicht dieses Top-End-Ceiling, wie das
Genau.
diese ja, Maschinen, Cheat-Codes, wie McCaffrey haben.
Ja, das sind alles so Backs, die den Ball nicht fangen können oder dürfen. Derrick Henry, Nick Chubb, wen haben wir dann noch? Lass mich kurz
Ja.
überlegen. J.K. Dobbins.
Genau.
das
Ja,
sind
ja,
alles
ja.
Spieler, die fangen den Ball nicht. Die dürfen ihn, Josh Jacobs, die dürfen ihn
Ja.
nicht fangen, die werden nicht ins Passing Game eingebunden. Und damit können sie, ist das Ceiling halt, ja, Top 5 ist für diese Spieler sehr, sehr schwierig, nur machbar. Da brauchst du schon
Ja.
so eine Elite-Saison wie Derrick Henry letztes Jahr. Das ist dann schon, ja, das Maximum
Ja.
einfach. Genau.
Ja klar, es fehlen natürlich nicht nur die Receptions, es ist da aus dem raus fehlen natürlich die Yards dann im Passing Game. Es fehlen auch die Passing, also die Receiving Touchdowns. Das sind einfach Dinge, selbst wenn du genau die gleiche Anzahl an Rushing Touchdowns reinläufst und 1000 Yards mehr läufst, es ist einfach, ja, es reicht halt nicht.
Ja,
Das ist einfach krass.
an der Stelle sei gesagt, wenn man Derrick Henry jetzt hat, dann sollte man ihn so meiner Meinung nach bis Mitte der Saison halten. Und wenn er dann nach ja, 8 Spielen schon 1500 Yards und 15 Touchdowns hat, dann sollte man ihn verkaufen, ne? Er ist, wie du schon gesagt hast, er ist 27 Jahre alt, hat einen unfassbaren Workload bisher getragen. Ich meine, er ist auch ein unfassbares Tier. Das ist einfach ein Running Back im Körper eines Defensive Ends. Aber das ist einfach, ja, also das ist für mich wirklich der, also mehr Sell geht eigentlich gar nicht, ne? Das ist
Ja, ich würde den nicht anfassen. Wir haben letztens mal geschrieben. Ich habe ja gesagt, Javonte Williams ist im Prinzip in meinen Dynasty Rankings. Da weiß ich gar nicht, wenn ich jetzt in einem Startup bin, wen nehme ich? So, und klar, Henry geht viel, viel früher. Der hat den höheren Value im Moment noch bei den Spielern. Aber ich habe einfach schon massiv Bedenken, wenn ich Derrick Henry im Team habe, dass er noch eine Saison jetzt liefern kann. Der ist halt eine schwere Verletzung davon entfernt, dass diese Todd Gurley-Story hochkommt und so. Mit dem Workload kommst du da nochmal zurück, dies, das. Ich weiß nicht, ob Derrick Henry wirklich die eine Ausnahme ist.
Ja, also klar, ne? Beim Running Back, der so lange in der NFL spielt, muss man immer drüber reden. Genau, ja, also klar, es ist ganz logisch und wie gesagt, mit 27 dann und dann wieder dem Pace oder auf dem Weg dann zu einer Top 5 oder Top 8 Saison oder was er dann sein wird, dann würde ich ihn auf jeden Fall, wenn ich jetzt nicht selber wirklich absoluter Contender bin, aber dann würde ich ihn halt schon, würde ich drüber nachdenken, ihn zu verkaufen, wenn man ihn denn verkaufen kann. Ne? Also da habe ich bei Henry, da ist halt so auch die Bewertung der Liga oder der Ligen auch immer all over the place. Also
Total unterschiedlich.
ich habe 3 First Rounder für Henry gesehen und ich
Oh,
habe,
Alter, ja.
aber ich habe auch Ligen erlebt, wo du ihn nicht los wirst einfach. Ne? Also das ist, ja, das ist immer ganz unterschiedlich. Dementsprechend, ja. Ist auf jeden Fall für einen Contender finde ich trotzdem eigentlich ein interessanter Spieler. Also das
Absolut,
ist schon gut.
absolut. Dann lass uns ganz final noch ein bisschen aufs Gas drücken. Ryan Tannehill, was machst du denn? Ich meine, ich war davor schon ein großer Tannehill-Fan. Ich bin davon überzeugt, dass er weiter auch in Tennessee produzieren kann. Und ich habe ihn ja nicht grundlos in, ich weiß nicht, ich glaube, 5 Ligen oder so als Quarterback. Ich habe ihn letztes Jahr halt schon gekauft, der hat mich nicht enttäuscht. Und jetzt hat, sage ich ganz klar, mit Julio Jones und AJ Brown, auch wenn er den Ball nicht so oft werfen darf, aber hat auch die Mobilität, die nötig ist, um nach oben hin Upside zu haben. Ich erwarte keine Top 5 Quarterback-Season, aber ich muss schon sagen, dass er jetzt hat ganz solide am unteren Ende der Top 10 ist für mich. Wie siehst du denn das?
Für nächstes Jahr meinst du,
Für
oder in
nächstes Jahr,
Dynasty?
ja. Für nächstes Jahr meine ich. Und Dynasty ranke ich ihn dann schon ein bisschen runter, weil wir jetzt natürlich eine ganze Menge Rookies haben, die reindrängen und so. Aber auch da, gut, ich habe ihn da immer noch relativ hoch. Ich glaube, ich habe ihn so auf 13, 14 in der Range.
Genau.
Und ich glaube, da bin ich immer noch ein bisschen über Konsensus.
Ja, also ich sehe es genau so. Also ich sehe ihn auch. Quarterback 13, 14 in Dynasty tatsächlich und würde das genau bestätigen, was du auch gerade gesagt hast. Ja, es ist bei Tannehill einfach so, er hat einen mehr Rushing Floor, als man denkt. Ne? Er läuft den Ball schon ein bisschen und auch mal in die Endzone. Ja, aber wenn man
Das
sich
ist halt
dann.
so geil, diese Read-Option da an der 2-Yard-Line, wenn sich 10 Mann
Ja.
auf Henry stürzen und der
Ja.
swaggt den Ball da so zur Seite rein. Das ist schon
Ja,
sehr, sehr
freue mich schon
gut.
drauf, wenn dann noch Julio und AJ Brown
Ja,
White
genau.
stehen und
Ja.
dann, also das ist ja gar nicht zu verteidigen. Ja,
Nee,
also
das ist brutal.
dementsprechend, sie können auch vielleicht mal alle drei im Backfield aufstellen, wie wäre das denn?
Genau,
Ja,
das ist echt geil.
aber also genau, auf jeden Fall, ja, sehe ich auch haargenauso. Tannehill ist ein absolut undervalued Spieler. Würde ich auch probieren für zu traden. Ich würde auch zum Beispiel einen Tua für Tannehill, also ohne mit der Wimper zu zucken, traden. Auch, also straight up, das wäre mir völlig wurscht. Genau, auch einen Baker Mayfield würde ich für ihn traden. Carson Wentz würde ich für ihn traden. Also das wären Spieler, da würde ich überhaupt nicht drüber nachdenken jetzt noch, die wirklich dafür wegzugeben. Und ja, Tannehill ist einfach ein Value auf der Quarterback-Position für nächstes Jahr
Ja.
auch und auch darüber hinaus.
Ja. Gehe ich komplett mit. Super attraktiver Spieler. Und ja, einfach nur undervalued, weil er halt in Miami ja einerseits ein bisschen Verletzungsprobleme dann hatte und einfach auch nicht so überzeugt hat. Aber in
Ja,
Tennessee sieht man, es war nicht er das Problem.
es gibt auch einfach Spieler, die werden nicht gemocht. Und das
Ja.
ist einfach, das spiegelt sich immer im Value wieder. Die werden einfach immer
Ja.
übersehen oder einfach nicht gemocht. Und davon ist Tannehill auf jeden Fall einer. Also das
Ja.
kann man schon
Ja.
so festhalten.
Ja, dann kann ich überleiten Richtung Atlanta. Kyle Pitts ist keiner dieser Spieler, die nicht gemocht werden, glaube ich. Der wird
Hot
sehr
Take.
gemocht. Der wird sehr, sehr gern gemocht. Den sieht man ja teilweise eben schon unter den Top 3 Titans. Habe ich auch schon, ich habe es auch schon jetzt mal gesehen, Top, also oder Titan Nummer 4 in Projections nächstes Jahr. Ich weiß nicht, wie bullisch du jetzt bei ihm bist. Wir waren ja vorher eher so ein bisschen off bei ihm, haben gesagt, er ist ein bisschen overdrafted, overhyped. Gehen wir jetzt nicht so weit mit. Ich muss sagen, klar, dieser Julio-Abgang, mit dem konnte man rechnen. Ich bin nach wie vor nicht bereit, ihn zu den Preisen zu kaufen, ja, die er kostet. Und jetzt wird es nochmal steigen vielleicht. Ich hatte es vorher schon ein bisschen mit einkalkuliert, aber. Ja, ich sehe ihn immer noch nicht auf Kelce, Kittle, Waller Niveau und nehme nach wie vor noch TJ Hockenson vor ihm und will erst mal sehen, dass der Kollege auch wirklich in der NFL produzieren kann. Wie siehst du denn das? So, was sind deine Erwartungen für nächstes Jahr und was ist dein Dynasty Rank für ihn?
Also gut, man muss ihn jetzt ganz klar hochstufen. Es sind so aufs Jahr gesehen irgendwie so knappe 10 Targets pro Spiel frei geworden in Atlanta. Ne? Das ist einfach monströs. Ich gehe davon aus, dass die Offense von Atlanta einfach beschissener wird. Das tut, also, ne, die werden halt nicht die gleiche Production haben wie mit Julio. Das hat man ja letztes Jahr auch schon gesehen. Wenn Julio nicht auf dem Platz war, war die Offense insgesamt einfach auch schlechter. Aber nichtsdestotrotz, sie werden einen Spieler, einen Passcatcher, den sie in den Top 5 gedraftet haben, den werden sie featured. Mhm. Der wird jetzt wirklich auch Target sehen. Die Frage ist, was er damit machen kann. Aber er ist schon ein sehr talentierter Spieler, das kann man, glaube ich, festhalten. Dementsprechend, also Top 5 sehe ich auch schon. Kann ich, also würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Denke ich schon, dass das jetzt soweit ist.
Das ist auf jeden Fall not bad, wenn er das schafft. Da hätte ich ihn jetzt auch, gut, okay, er ist für mich. Ich draft ihn noch hinter Fenton Hockenson, deswegen nirgendwo. Das ist klar, da kriege ich ihn nicht. Aber da hätte ich ihn im Moment in Dynasty Rankings, mein Tight End 6. Und für nächstes Jahr, ja, also über Fant würde ich ihn schon sehen nächstes Jahr, einfach wegen der Opportunity. Aber muss er trotzdem erstmal zeigen, ich bin skeptisch bei einem Rookie Tight End. Es ist absurd, wie gut er im Vergleich liefern würde, wenn er das tatsächlich schafft, in so Richtung Top 4, Top 3 Titans zu kommen. Das ist krank. Das kann man dann nicht hoch genug schätzen.
Ich habe heute den besten Tweet gelesen dazu. Der Agent von Pitts war clever. Ja. Er hat so lange gewartet, bis Pitts die Wide Receiver Declaration bekommt und dementsprechend dann auch bezahlt wird in seinem Rookie-Vertrag. Ja. So, und alle Fantasy-Spieler, die dachten, sie haben einen Tight End gedraftet, gehen leer aus. Ne? Frei übersetzt. Ja. Genau, also ich würde ihn auf jeden, und das ist auch ein Punkt, ne? Ich würde ihn auf jeden Fall, wenn du ein gutes Angebot bekommst, würde ich ihn trotzdem verkaufen. Und ich würde ihn auch nicht zu dem Preis draften. Aber kaufen kannst du ihn überhaupt nicht. Also das ist, steht völlig außer, also das machst du jetzt einfach nicht. Das Risiko ist viel zu groß für das, was das beste Outcome ist. Also geht nicht.
Ja, er ist halt super teuer und er muss halt der nächste Travis Kelce sein für die nächsten 10 Jahre. Dann hat sich das alles gelohnt, dann ist der große Sieger aus dem Deal rausgegangen, keine Ahnung, selbst bei den Top-Preisen, die man aktuell zahlen muss, aber ja, ich bin da zu risikoavers, als dass ich das bezahlen würde, in der Hoffnung darauf. Genau, dann lass uns rübergehen, anderer Passempfänger Atlanta, Calvin Ridley, ich hab's dich in der Eingangsfrage, habe ich schon reingebracht, du hast AJ Brown noch über Calvin Ridley in Dynasty Rankings. Da gehe ich voll mit. Sag doch mal, warum hast du ihn denn so? Weil wir haben jetzt drüber gesprochen, AJ Brown für nächstes Jahr schon ein bisschen kritisch. Ich denke, wir sind beide der Meinung, Redraft Rankings haben wir Calvin Ridley über AJ Brown. Und warum denn dann nicht in Dynasty Rankings? Ist doch auch ein junger Wide Receiver. Und wenn du jetzt ihn nächstes Jahr da siehst, warum denn dann nicht auch langfristig?
Weil Calvin Ridley nächstes Jahr sein bestes Jahr seiner Karriere haben wird. Also Calvin Ridley ist aktuell 26 Jahre alt. Ich muss mal gerade kurz gucken, wann er 27 wird. Ridley. Kurze Sekunde.
Das ist nämlich genau der Punkt, deswegen habe ich das so im Dezember.
Ja, okay. Der wird im Dezember halt 27 und 27 ist eigentlich das Peak Age für Wide Receiver. Das heißt, da spielen sie am besten. Wie gesagt, Ridley wird mit Abstand die meisten Targets sehen und ich schließe auch nicht aus, dass er in Redraft Wide Receiver Rankings für nächstes Jahr die 1 sein wird. Also sehe ich durchaus als mögliches Outcome hier. Also ich habe ihn jetzt für mein Dynasty-Ranking auf so Rang 7 bis 8 hochgeschoben.
Mhm. Ja, völlig fair, glaube ich, ihn da ein bisschen nach oben zu adjusten, aber genau das ist der Punkt und ich habe das einfach mal so reingesagt, Ridley ist doch auch ein junger Wide Receiver, weil das ist das, was die meisten halt im Kopf haben. Er ist ja noch gar nicht so lange in der Liga, der spielt ja noch auf dem Rookie-Vertrag. Natürlich, aber er ist halt auch sehr, sehr alt in die Liga gekommen und der ist nächstes Jahr in der Offseason ist er so alt, wie Stefon Diggs jetzt ist. Und Stefon Diggs hatte eine monströse letzte Saison. Und niemand spricht über Stefon Diggs als Wide Receiver 1 in Dynasty. Niemand. Das habe ich noch nie gehört. Und was für Spieler haben wir als Wide Receiver 1 in Dynasty, die da in Frage kommen? Das ist Justin Jefferson, AJ Brown, Davante Adams, DK Metcalf. So, das ist eigentlich, glaube ich, bei den meisten irgendwo die Auswahl.
Tyreek Hill.
Und ja, Tyreek Hill, stimmt. Auch bei manchen noch dabei. Ich glaube, also Michael Thomas war es das Jahr davor. Der ist aber aktuell da weit davon entfernt nach seiner schlechten Saison. Und ja, da siehst du schon, was wird eigentlich von den Leuten erwartet. Ja, die Top, absolute Top-Production. Aber es wird sehr, sehr schwierig, dahin zu kommen, wenn du über diese 27 oder über diese 26 drüber hinaus bist. Da ist Davante Adams. Da muss er schon wirklich Davante Adams-Zahlen auflegen, um da hinzukommen. Und das ist einfach ein Level, das traue ich selbst ihm nächstes Jahr nicht zu, dass er Davante Adams-Zahlen auflegt.
Nee, das waren auch historische Zahlen, ne?
Genau. Das ist komplett absurd.
Genau.
Das ist komplett absurd. Das kann man von niemandem irgendwie erwarten, dass sowas kommt.
Beziehungsweise Total Stats vielleicht schon, aber in einem Spiel mehr.
Mm. Ja, genau. Also. Ja, und Adams hat auch sogar gefehlt.
Ja.
Zum Teil, ja, glaube ich. Ne? Also Total Stats, ja, aber Points per Game war Adams so, so stark.
Ich glaube 25 das per Game oder irgendwie sowas in PPR, ne? Ja, war das bei Adams?
Ja, das kann gut sein. Mhm. Also es war ein Vorsprung vor dem Wide Receiver 2 in Points per Game und dann und weiter runter. Das war absurd. Deswegen hat es absolute Ausnahme, dass ein Wide Receiver die wirklich mal eine Championship geholt hat. Und es gibt so hin und wieder, Michael Thomas davor ja auch wirklich sehr, sehr stark gespielt, aber das zu wiederholen ist sehr hart und das zu predikten, wer das dann ist, ist sowieso sehr schwer. Mhm. Dem her, das ist so ein bisschen der Grund, warum wir Calvin Ridley jetzt nicht ganz so hoch haben. Es ist einfach sein Alter und ja, lass uns da weitergehen. Der nächste nicht mehr ganz so junge Spieler in Atlanta ist Matt Ryan. Was passiert jetzt mit Matt Ryan? Also dessen Value ist davor schon ein bisschen gecrashed, fand ich. Mochte ihn, finde ihn jetzt immer noch okay, aber es ist schon, ja, dass jetzt Julio fehlt, tut auf jeden Fall weh und ich weiß nicht, denn so On- und Off-Splits mit Julio auf dem Platz und off the field, da sah Matt Ryan dann schon eine ganze Ecke schlechter aus. Ich hätte ihn jetzt noch so als Quarterback 2 in Redraft, einfach, ja, das Passing-Volume ist da, es fehlt aber halt komplett dieser Rushing-Teil in seinem Game. Er ist schon ein bisschen unsexy geworden, oder?
Ja, also für mich ist er jetzt nach dem Trade sowas um Quarterback 26 ungefähr. Tatsächlich.
Dynasty jetzt.
Dynasty, ja, genau. Ja. Ja, aber auch in Redraft, den würde ich nicht mehr anpacken. Also da bin ich dann auch, vorher war es halt dieses kranke Volume mit dem wahrscheinlich besten Receiver der Liga über viele Jahre, was ihn einfach immer gepusht hat, aber wie gesagt, man hat letztes Jahr einfach gesehen, was Julio Jones für Matt Ryan bedeutet und da bin ich komplett raus. Also wenn man ihn Dynasty hat, boah, wenn man ihn noch einigermaßen verkauft bekommt, dann aber jetzt, nein, am besten ist wahrscheinlich zu Saisonbeginn, wenn Leute Quarterback needy sind.
Okay, ja, ich bin nicht ganz so sehr raus, muss ich sagen. Er hatte ja, ich meine, Isad Julio hatte auch letztes Jahr gefehlt zum Teil. Er war immer noch ein QB1, zumindest in Total Stats. Ich weiß nicht, was dann per Game rauskommt tatsächlich. Er hat halt einfach nicht das Upside, das ist das Problem. Aber ich glaube schon, dass er ein solider Quarterback 2 sein kann. In Superflex ist das was wert. Wenn jemand jetzt wirklich so, also wenn die Liga so über ihn denkt, wie du das jetzt gerade so gesagt hast, oh nee, will ich echt nicht mehr haben, will ich nichts mehr mit zu tun haben, ist alt, spielt vielleicht noch 1-2 Jahre, Julio fehlt jetzt und du bekommst ihn günstig, würde ich das auf jeden Fall machen. Ich glaube, das Volume, aber, also Passing Volume wird nicht abnehmen und ja, die Offense wird nicht die beste sein in der NFL, aber es wird auch nicht die schlechteste Passing Offense der NFL sein.
Nein, aber wen hättest du lieber, Matt Ryan oder Derek Carr?
Boah, also muss ich ganz, also in Dynasty Derek Carr, in Redraft ist das für mich 1-1.
Da hast du gar keinen von beiden. Dass du.
Ja. Ja, also das ist ja gut, Superflex, glaube ich.
Ja, Redraft
ist ja schon auch, sollten die schon auf Teams sein. Aber ja, also das sind für mich beides QB2s nächstes Jahr.
Ja. Kirk Cousins oder Matt Ryan?
Ja, Kirk Cousins.
Ja. Carsten Wentz oder Matt Ryan?
Ja, Matt Ryan.
Wirklich?
Dynasty oder nächstes Jahr Redraft?
Dynasty.
Oh, Carson Wentz ist nur noch 1 bis 2 Jahre ein Quarterback in der NFL, daher gehe ich. Ja, ich würde Carson Wentz nehmen und hoffen, dass er ganz gut in Indianapolis irgendwie reinkommt und ihn dann verkaufen. Aber das ist auch der einzige Grund. Value-wise würde ich ihn nehmen. Ich erwarte von Carson Wentz keine bessere Saison 2021 als von Matt Ryan.
Okay. Tom Brady oder Matt Ryan?
Immer Dynasty, ne? Ja, trotzdem. Tom Brady, weil, ja, denke ich, die haben beide 2 Jahre vor der Ding und dann ist vorbei. Und
ja, sehe ich auch so. Also, wie gesagt, also Matt Ryan ist schon ordentlich abgestürzt für mich auch. Also,
dann machen wir Dynasty, Daniel Jones oder Matt Ryan?
Boah, da würde ich auch Daniel Jones tatsächlich bevorzugen.
Ja. Ja, ich auch.
Also, ich würde auch zum Beispiel James Winston über Matt Ryan mittlerweile nehmen.
Ja, weil das Upside halt da ist.
Genau.
Also James Winston kann noch tatsächlich 5, 6 Jahre Top Quarterback sein.
Ja,
also. Kann auch voll in die Hose gehen, aber es ist
ja klar.
So jemanden zu bekommen, potenziell, ist gut.
Ja.
Gut, aber dann lass uns mal weitergehen von Matt Ryan hin zu, ich habe jetzt hier noch 2 Spieler stehen. Einmal ganz kurz vielleicht Hayden Hurst. Ist der jetzt wieder relevant als Tight End, wenn jetzt Pitts mehr in so eine Receiver-Rolle kommt? Machen die jetzt mehr Two-Tight-End-Sets? Was erwartest du da?
Boah, also der hatte letztes Jahr ja schon keine Rolle oder beziehungsweise hat kaum eine Rolle gespielt. Und warum sollte er das dieses Jahr tun? Also es würde mich schon arg wundern.
Ich bin auch raus. Nur ich weiß nicht, ob da vielleicht auch noch was kommt. An sich ist es halt, ich wollte ein bisschen auf diese Rolle von Pitts, also Wide Receiver raus. Ich erwarte trotzdem nichts. Ich denke, ich bin da auch komplett raus. Und dann eins noch. Hier kam vorhin eine Sleeper-Meldung von Russell Gage. Hast du die auch gesehen?
Nee.
Was die Kollegen haben, eine Push-Mitteilung rausgeschickt. Jetzt muss ich hier einmal kurz in den großen Sleeper-Channel rein. Fantasy Football Alerts. From the bye week on last season, Russell Gage was on pace for 140 targets, 90 receptions, 1000 yards and 8 touchdowns. Also durchaus interessant. Jetzt ist Julio komplett weg. Was erwartest du, denkst du, Russell Gage ist jetzt ein interessanter Spieler zu holen oder findest du, ist das jetzt mehr Neues und ist eine Sell-Option?
Ich glaube, Sell, du kannst ihn nicht verkaufen. Das ist so ein Spieler wie Cole Beasley, der ein Spieler, der niemals Wert hat, immer, also wenn er die Chance hat, ne, wie Gage letztes Jahr, dann aber auch produziert. Und also sag ich mal, wenn ich ihn habe oder irgendwie Contender bin und so, ich brauche einen 5. Wide Receiver im Roster oder so, dann würde ich ihn mir ja schon hinsetzen. Ich finde, das ist ein sneaky Spieler und also Russell Gage kann man sich schon mal gönnen, wenn man den, also ich sag mal, du musst ja wahrscheinlich für ihn niemals mehr als einen Drittrunden-Pick hinlegen.
Ja, ja.
Und ich...
Das ist...
Ja?
Ja.
Ich nehme auch...
Ja, ich würde das genauso sehen.
Ja, und ich nehme auch in dieser Offense tatsächlich einfach Shots auf Olamide Zaccheaus und Frank Darby. Also ich sag mal, das ist hier, sind jetzt die Chancen, dass die beiden eine riesen Rolle spielen, sind jetzt nicht, wer weiß wie hoch, aber ich bekomme sie vom Wafer. Und wenn ich eine Bank habe, die groß genug ist, also ich habe die beiden Spieler, glaube ich, in all meinen Ligen habe ich mindestens einen von beiden aufgenommen. Einfach nur, um zu gucken. Wenn ich nachher merke, okay, es ist nichts, dann kann ich sie wieder cutten nach einer halben Saison oder sowas. Aber warum denn nicht?
Ja, absolut. Das sind Spiele, die kann man sich einfach holen. Die kosten gar nichts. Russell Gage kostet ein bisschen was oder kriegst du kaum, weil das, was der andere dann will, willst du nicht bezahlen. Genau. Aber kann man einfach gucken. Und man muss hier in diese Wegkehrte Tages vom Waiver Wire einfach Spieler holen und schauen, vielleicht kommt das zu dem. Du weißt es nicht, wo es hingeht. Ja, genau. Sehr cool.
Für Mike Davis, hat es keinen Effekt, oder?
Nö, also ich habe ihn jetzt immer noch genau gleich, ja, muss ich sagen. Klar, die Offense ist vielleicht ein Ticken schwächer geworden. Also die ist natürlich jetzt schwächer geworden, aber ich habe jetzt Mike Davis ehrlich gesagt nicht davor mit 15 Touchdowns projected gehabt. Von dem her erwarte ich jetzt nicht, dass da ein totaler Value-Bump, sag ich mal, Red Zone-wise für ihn kommt.
Ja, ich würde auch sagen, eher, was ich sage mal, vielleicht sieht er dadurch ein paar Targets mehr, aber dafür ist die Offense ein bisschen schlechter, macht vielleicht 2 Touchdowns weniger und dann sind wir da wieder beim gleichen Outcome wie vorher.
Ist ein Wash,
ja. Ja, genau.
Genau. Okay, ja, top. Dann sind wir soweit durch, denke ich, mit den Auswirkungen des Julio-Trades. Und ja, dann wünsche ich dir schönen Abend und wir hören uns dann am Donnerstag wieder mit unserer neuen Folge zum Traden, The Art of Trading. Und da können wir drüber sprechen, wie ist es jetzt für einen AJ Brown? Wie bekomme ich jetzt AJ Brown günstig? Wie kann ich das denn dem Owner abschwatzen?
Genau. Ja, bis dahin. Alles klar. Bis dahin, wenn ihr Langeweile habt, dann lasst uns auf jeden Fall mal ein Follow da bei Twitter @DynastyFlow mit PH statt F. Folgt dem Flo @49erFlow und folgt mir auch @Phil81190. Genau.
Das. Super. Gerne auch noch ein Apple Review. Da freuen wir uns immer.
Ja, klar.
Genau. Erst recht, wenn sie weiter so positiv bleiben.
Genau. Teilt unsere Folgen gerne. Macht Werbung. Yes. Erzählt eurer Oma davon.
Genau. Wer hat sie nicht? Die Fantasy-Football-spielende Oma. So. Das ist Classic. Man muss es auch an Oma Erna weiterbringen. Das ist sowieso hervorragend. Gut.
Perfekt.
Wunderbar. Dann, wir hören uns. Bis dann.
Ciao.